Herzlich willkommen zur Folge Nummer 39 von Watch This. Und es gibt keinerlei Spezialitäten, nichts anzukündigen. Es ist das absolute Standardprogramm diesmal. Trotzdem freuen wir uns natürlich auf die Trailer. Der erste Trailer ist Unstoppable. Und da spielen unter anderem mit Chris Pine, von dem wir letzte Folge, glaube ich, den Namen irgendwie alle nicht wussten, der Captain Kirk-Typ, Denzel Washington und Rosario Dawson. Ist das neue Projekt von Tony Scott und sieht insgesamt ganz nett aus, finde ich. Hat mich so ein bisschen an den Film, den wir hier schon mal gelobt haben, erinnert. Henning, wie sieht's da bei dir aus?
Fandest du? Also du meinst hier Pelham 123 oder wie er hieß? Oder?
Dieser U-Bahn-Film mit dem tollen Titel.
Ja, aber das war ja mehr so mit Terrorist und Entführung und so. Und da ist es doch irgendwie nur so ein Zug, der außer Kontrolle geraten ist. Oder wurde er auch entführt?
Oder entführt wird, glaube ich, kommt jetzt im Trailer noch gar nicht raus. Aber ich meine so, ja, Denzel Washington, der Held, der da eigentlich nur normal arbeitet und spontan den Tag retten muss. Und
mit der Leisen. Rolle halt.
Ja.
Ja. Es hat schon so.
Also ja, also
und
klar,
Tony Scott,
so die Thematik scheint.
Das ist schon auch so ein markantes Merkmal des beiden Filmen gemeint ist. Finde ich auch. Sieht nett aus.
Ja, aber ich fand den Trailer, also es ist nett, also sah jetzt nicht irgendwie, also man kann da schon von ausgehen, dass es ein guter Film wird, aber war jetzt irgendwie auch nichts wirklich Besonderes. Also halt ein Zug gerät außer Kontrolle und der muss gestoppt werden. Und das ist irgendwie die Handlung des Films. Mit irgendwelchen zwei Helden und die riskieren alles und boah. Aber naja. Ja,
aber ich fand den nett gemacht, sah gut aus. Ich meine, Tony Scott, ich mag Tony Scott und seine Filme, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, eine Überraschung oder so
wird es nicht. Glaube ich auch also, nicht.
Nee. Aber ist ja auch in Ordnung, wenn man mal solide mit was rechnen kann eigentlich. Auch nichts gegen einzuwenden. Kommt dann am... und was mir noch aufgefallen war, ich fand in dem Trailer sah Chris Pine in einigen Szenen unglaublich nach Ray Liotta aus, aber das nur nebenbei. In den Staaten kommt er am 12. November und in Deutschland am 2. Dezember in die Kinos. Diese Woche schon kommt in die Kinos in den Staaten Scott Pilgrim vs. The World, auf den ich mittlerweile doch echt ziemlich heiß bin, muss ich zugeben. Deutschland am 6. Januar 2011 dann, Meisterleistung.
Also auch bald.
Fast schon morgen, nur ein paar Mal schlafen. Und da gibt es jetzt einen interaktiven Trailer. Was ich völlig bekloppt finde, ich habe so nach der Hälfte wieder aufgehört. Das ist der Trailer, den eh schon jeder kennt. Und du kannst dann immer, wenn irgendwie der Mauszeiger sich ändert, kannst du ins Bild klicken. Und dann erscheint.
Du kannst überall klicken.
Überall.
Ganz einfach dauernd klicken.
Einfach nur klicken, ja. Ich verstehe auch nicht, warum sie das so betonen. es verwirrt mich mehr als das, weil ich habe gedacht.
Man denkt dann,
Ich habe gedacht, du findest quasi in jedem Bild verschiedene Regionen, die du klicken kannst. Es sind überall verschiedenste Informationen versteckt, aber nee, es heißt bloß, die Klickfläche ist das ganze Bild. Das ist schon mal so der Anfang. Und dann sind da während dem Trailer unten drunter wird dann immer so eine Zeile Zusatzinfo eingeblendet und das ist total konfus. Du kannst dem Trailer nicht folgen, du kannst die Dinger nicht lesen, du hast Angst, jetzt verpasst du irgendwas Wichtiges. So ein Schrott. Aber der Trailer ist immer noch geil. Und
ich kann mich da immer noch nicht so für begeistern, aber
wegen den Comic-Schriften, zack, bumm und so wieder.
Ich finde, das passt alles nicht so.
Du musst aber ins Logo von der Folge noch ein paar Zack-Bums rein photoshoppen. ich weiß nicht. Also diesen interaktiven Trailer finde ich ein total beklopptes Format, muss ich sagen. Das ist viel zu hektisch. Selbst für den Film, also da hätte ich einiges gefressen an Hektik. Aber nee, sollen sie lieber mal mehr so animierte Poster machen, da wie bei The Other Guys. Das ist lustig.
Ja, das war auf jeden Fall ganz witzig gemacht.
Egal, trotzdem freue ich mich auf den Film. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich mich auf den nächsten freuen soll. Wir sind mal wieder bei Qualitätsfilmen mit dem Kürzel 3D im Titel. Es geht um Jackass 3D. Wie fandet ihr da jetzt so den Trailer? Freut ihr euch auf den Film?
Also ich fand Jackass ja schon immer doof.
Okay.
Und am Anfang fand ich es sehr bemerkenswert, da fährt ja so ein Boot irgendwie, so eine Rampe hoch.
Ja.
Und das sah irgendwie für mich sehr auf 3D ausgelegt aus.
Ja, ja, natürlich. In your face 3D.
Ja, genau.
Ja, es ist schon sehr...
Aber die eine Szene mit dem High Five, das war...
Die ist lustig. Die ist einfach mit der Riesenhand. Also da musste ich auch lachen. Da bin ich doch noch kindisch genug, um mich bei sowas doch amüsieren zu können. Ja. Was ich ganz, ganz amüsant fand auch, auf der Seite, wo ich den Trailer entdeckt hatte, haben sie ein paar YouTube-Videos verlinkt, weil diese Szene aus dem Trailer, wo sie sich hinten auf diesen riesen Luftdingens im Wasser drauf werfen, damit es vorne einen hochschleudert, ja, das ist wohl sehr alltägliches Freizeitvergnügen, so im Sommercamps in den Staaten. Also da gibt es Heerscharen von Videos, wo das irgendwie einfach so Teenager-Mädels noch viel heftiger machen. Und naja, zwar ohne Paintguns, aber...
Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Also ich weiß nicht, auf der einen Seite finde ich, ist Jackass echt durch eigentlich. Also es ist nicht mehr so witzig, weil
ja, da haben sich
man hat eigentlich schon das meiste gesehen und jetzt geht es nur noch darum, halt immer noch ein bisschen ekliger, noch ein bisschen extremer und noch ein bisschen
gibt's
heftiger alles. Aber
ich bin ja da gar nicht mehr im Bilde. Das Jackass gibt es eh nichts Neues mehr, oder? So folgentechnisch. Da haben sich doch diese ganzen komischen Splitterformate da entwickelt.
Ja, ja, da gibt es ein paar Nachahmer irgendwie, aber... Ja, also ich weiß nicht, also der Trailer hatte durchaus ein paar Szenen, die ganz witzig sind, aber eigentlich ist das Format für mich ziemlich tot.
Das ist ja nicht der erste Jackass-Film, ne? Das ist ja auch, ist tatsächlich der dritte?
Ich glaube, es ist der dritte.
Schon, ne? Der dritte schon?
Habt ihr einen von den ersten beiden gesehen, weil ich nicht...
Nö. Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Und der war jetzt auch nicht so toll. Also ich fand, als es ganz neu war, fand ich es schon witzig, weil halt neu und anders und völlig bekloppt, aber... Als es dann eben, ja, als sie immer noch einen drauflegen mussten, irgendwann hört es dann auf und irgendwann finde ich es dann auch nicht mehr so wirklich witzig.
Also, ja, ich erinnere mich schon auch an viele amüsante Stunden vor dem Fernseher, damals noch zu einer Zeit, als es irgendwie noch möglich war vor dem Fernseher. So mit diesem Eieromelette und solchen Späßen. Okay, naja gut, also ich bin da auch sehr unentschlossen. Ich finde es lustig, dass viele Leute das total abfeiern und sagen, oh, da lohnt sich endlich mal die 3D-Zulage, was ich total beknackt finde. Aber egal. Kommt auf jeden Fall in die Kinos, daran gibt es keinen Zweifel. Am 15.10. in den Staaten und am 4.11. hier in Deutschland. Viel interessanter ist ja der nächste. Der Film, der sich Sucker Punch nennt. Und eigentlich schon letzte Woche hier in dieser Liste hätte stehen sollen, aber da der Google Reader scheiße ist und gerne mal so vorgemerkte Items vergisst, klappt es diese Woche erst. Es ist schlimm, wenn man sich auf sowas verlässt und nichts mehr nachkontrolliert, dann aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, und mir war auch bisher dieser Film wenig im Sinn. Da gab es relativ viel Vorberichterstattung und alles auch relativ gehypt irgendwie, aber ich bin da, weiß ich nicht, hat bislang mein Interesse einfach nicht so wecken können. Und jetzt gibt es den Trailer und dann habe ich mir gedacht, jetzt guckst du den aber schon mal an, wenn es endlich mal einen Trailer gibt und nicht bloß hier diese Neuigkeit und das und so weiter und so fort. Und der Trailer ist schon, also der geht schon ganz schön gut ab, finde ich. Und ja, da stehen doch gar keine Comic-Sachen mehr jetzt drin. Was hast du denn jetzt wieder?
Also ich weiß nicht, ich fand... Also ich, worauf basiert denn das? Oder ist das irgendwie auch eine Verfilmung von eben einem Comic oder irgendwie?
Ich gehe mal stark davon aus, dass es auch eine Comic-Verfilmung ist. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es würde mich wundern, wenn nicht. Es ist ja auch wieder von Zack Snyder. Hast du denn Watchmen gesehen? Also hast du noch
nicht gesehen? Nee.
Ja, wohl interessant, wie du den findest. Aber 300 hast du gesehen, ne?
Ja, fand ich aber auch nicht so klasse.
Aber schlecht.
Aber jedenfalls da, also mir haben da schon 30 Sekunden jetzt von dem Trailer irgendwie gereicht, als dann auf einmal irgendwie noch ein Drache drin war und
ging's ja erst richtig
los, es passte Mann. Nichts zusammen.
Da geht's doch voll ab.
Es passte irgendwie nichts zusammen. Es war einfach völlig wirr, als wenn die da irgendwie 27 Filmarten einfach mal wild zusammengeschnitten
wie dieser,
hätten.
Wie dieser also, 4-Stunden-Film, den Sebastian jetzt sagte, alle Filmarten. Naja, ich weiß nicht, ich fand es schon... knallig. Also es könnte ja auch totaler Schrott werden, klar. Ja. Aber ich habe ja Watchmen gesehen und fand den doch echt gut. Habe deshalb einfach jetzt so ein gewisses Vorschussvertrauen in Zack Snyder. Und hoffe mal, dass der auch wirklich dann den ganzen Film lang so gut abgeht, wie jetzt nur in dem Trailer.
Ja, also ich fand, der Trailer ging ziemlich ab, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht irgendwie einen ganzen Film trägt, wenn es halt dauernd nur Action, Action, Action ist.
Ja, aber ich fand schon, dass auch der Trailer so Anleihen hatte, oder naja, was heißt Anleihen hatte, er hat vermuten lassen, dass es auch andere Anteile in dem Film gibt. Und wenn das dann so, naja, annähernd in Richtung Watchmen vielleicht geht, also da hatten, der hatte auch wirklich andere Anteile und die waren gut, die haben den Film erst so gut gemacht und
ja.
Ja, aber kann man sicher nicht beurteilen, bevor man ihn gesehen hat. Was ich lustig fand, waren diese Szenen ganz am Anfang vom Trailer, als sie auch in so irgendwie eisiger Umgebung sind, das sah ja genau aus wie in diesem Trailer zum Last Airbender, finde ich. Da haben sie irgendwie einfach das CGI nochmal recycelt. Okay. Naja, kommt dann auf jeden Fall sowieso erst am 25. März 2011 in den Staaten und für Deutschland wissen wir noch gar nichts. Und ganz anders ist das beim letzten Trailer. Das ist mal ein bisschen unkonventionell, der kommt nämlich gar nicht mehr ins Kino, zumindest hier in Deutschland. In den Staaten kommt er jetzt ins Kino, deshalb bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Es ist ein französischer Film namens, Merin, weiß ich nicht. Ja, genau, Silvana Koch-Merin. Mesrine? Mesrine, Killer Instinct. Merin würde ich jetzt mal vermuten. Es geht um den französischen Staatsfeind Nummer 1, Jacques Merin, der gespielt wird von Vincent Cassel. Was prinzipiell schon mal bedeutet, der Film ist gut. Also, ja. Ich kenne wirklich nicht einen einzigen schlechten Film mit diesem Mann. Im Gegenteil, viele absolut hervorragende Filme. Die Rolle ist ja schon mal prinzipiell interessant und der Trailer, oh, traumhaft. Ich habe mich sehr...
Aber war das nicht so ein Projekt aus zwei Filmen oder sowas? Und den einen gibt es schon
lange? Das ist mir auch lange
ganz klar geworden, ja. Das ist Teil 2 oder sowas? Also die haben noch irgendwie was da gedreht und das irgendwie aufgesplittet, weil das ist, es gibt da auch eben den Film, der heißt dann irgendwie Public Enemy... Number ja, One
ich oder bin so da ähnlich. Auch nicht ganz durchgestiegen, wie das jetzt ist.
Und ich glaube, der ist schon länger
Zeit draußen. Der ist schon 2008 alt, ist schon 2009 überall in Europa irgendwie in den Kinos gewesen. Ich weiß gar nicht, wieso ich den verpasst habe. Und
das ist dann irgendwie so ein Anschlussteil.
Nein, der
dann
ich glaube nicht wirklich, weil so. Wenn du auf Amazon.de schaust, da sind beide Teile mit Erscheinungstermin 2. Juli 2010 aufgeführt. Also, das ist auf jeden Fall auch jetzt nicht mehr ganz brandneu und es ist zumindest laut diesem DVD-Erscheinungstermin, aber beides ja auch gleich alt. Ist mir jetzt nicht ganz klar. Ich wundere mich trotzdem, dass mir der durch die Lappen gegangen ist, weil wie gesagt, hier Jacques Merin, der französische Gangster, der 32 Banken ausgeraubt hat, aus 4 Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen ist und somit zum französischen Staatsfeind Nummer 1 geworden ist, ist er so, darauf konzentriert sich die Handlung und der Trailer geht gut ab. Es gibt ja wirklich einige gute französische Filme und ich denke, dass sich der da einreihen wird und ich finde es toll, dass ich mir den jetzt dann die Woche direkt schon anschauen kann. Gut, okay, damit sind die Trailer durch. Wir kommen zu den News, denn 4 Sekunden gehen bei uns nicht als Trailer, nicht als Teaser und noch nicht mal als Clip durch. Deshalb jetzt bei den News, Battle of Los Angeles, auch ein Projekt, das jetzt gerade während der Comic-Con relativ gehypt worden ist und mit viel Viral-Marketing und sonst was beworben ist, wurde. Und zusätzlich, um das alles noch anzuheizen, sind da jetzt eben, wie gesagt, 4 Sekunden Bildmaterial veröffentlicht worden. Zumindest ist das die Spielzeit, die der Player anzeigt. Also effektiv fühlt sich's an, als würdest du 1,5 Sekunden was sehen. Das ist echt so eine Einstellung und das war's. Aber ich weiß ja nicht, habt ihr es angeguckt? Es ist tatsächlich das schon irgendwie macht Lust. Es ist schon beeindruckend. So eine Szene kann direkt Laune machen.
Nee, ich habe es jetzt nicht angeklickt, aber ich denke, wenn man das vernünftig macht und eine vernünftige Szene zeigt, warum sollte es nicht funktionieren?
Ja, also,
aber ist trotzdem ungewöhnlich.
Es ist sehr ungewöhnlich. So mal zur Beschreibung des Films. Man sagt, es ist so Black Hawk Down-mäßig. Aber die Story spielt eben in einer Alien-Invasion-Geschichte, die eben in Los Angeles stattfindet. Und das klingt doch schon mal ganz nett. Es spielt unter anderem mit Aaron Eckhart, den wahrscheinlich die meisten als Harvey Dent aus dem Dark Knight kennen werden. Den ich da echt gut fand auch. Also der sollte auch irgendwie auf dem Radar sein. Projekt kommt auch erst im März 2011 leider. aber ist ansprechend und 4 Sekunden kann man ja mal investieren. Also raubt nicht zu viel Zeit. Außer ihr lasst euch danach in die Viralkampagne einsaugen, dann kostet es euch wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ja, Zeit ist auch schon ein tolles Stichwort, um zum nächsten Punkt überzugehen. Etwas, das wir hier noch nie erwähnt haben, schon nicht mehr so ganz brandaktuell ist, aber es gibt jetzt schon ein bisschen mehr dazu zu berichten, und zwar das Projekt von Ridley Scott namens Life in a Day, der sogenannte YouTube-Film. Und was war Sache? Am 24. Juli hätte man auf YouTube einen eigenen Clip einreichen sollen, / können. Und wenn man dann, ich weiß gar nicht, wie sie es genau gemacht haben mit der Erkennung, vermutlich hat man es taggen müssen mit einem bestimmten Keyword. Und dann war man quasi ein Teil von diesem Projekt. Ridley Scott wollte einen Dokumentarfilm machen über einen Tag, ja, wie so ein Tag im Leben von ja, der ganzen Welt quasi aussieht, welche verschiedensten Blickwinkel es da geben kann, und wollte deshalb eben, dass die Leute da ihr Zeug einreichen. Und ist ganz interessant, ich habe nichts eingereicht, ich glaube, da hatte ich das iPhone noch nicht und das war mir dann zu umständlich. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viel Zeug ist da eingereicht worden? Und es sind 80.000 Clips, was schon relativ beeindruckend ist. Und das sind Clips aus insgesamt 197 verschiedenen Ländern in 45 verschiedenen Sprachen. Und sie haben jetzt ein Team aus 20 Leuten beschäftigt, die sich durch dieses Material wühlen müssen. Und einen Rohschnitt mit 100 Stunden Länge, naja, was heißt Rohschnitt, also sie sollen 100 Stunden Material noch übrig lassen. Und aus diesen 100 Stunden machen sie dann den 2 Stunden langen Dokumentarfilm. Ja, jetzt ist natürlich die... Klingt nach Arbeit. So Stefan Raab, Praktikanten könnten da wahrscheinlich auch...
Wie lang wollen die, oder wie lang haben die angesetzt dafür zum Sichten?
Zum Sichten, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube aber, dass er nächstes Jahr schon kommen soll. Wenn du mal überlegst, wie lang das jetzt insgesamt ist, ist natürlich die Frage. Also sie hatten wohl gehofft, dass jeder einzelne Clip so um eine Minute lang ist, aber kein Limit natürlich außer dem YouTube-Limit gesetzt. Es sind also insgesamt, zumindest behauptet die New York Times das, circa 4600 Stunden Material. Wenn du es also durch 20 teilst, dann bleibst du immer noch auf 230 Stunden pro Mann. Das heißt, so ein guter Monat geht da locker rum, bis sie das gesichtet haben.
Ja, locker.
Ja, doch. Und das Lustige ist, Ridley Scott hat mit ungefähr 300 Stunden eingereichtem Material gerechnet. Ja, fast.
Knapp verkalkuliert, aber...
Nee, aber ist ja irgendwie klar, dass da jeder mitmachen will. Ich hab doch eh irgendwann schon mal diesen tollen Report über YouTube, glaube ich, hier erwähnt gehabt. Ne? Dieses eine Stunde Video über das Ökosystem YouTube. Zu dem habe ich ja persönlich in der Form gar keinen so Zugang. Aber es gibt ja Leute, für die ist YouTube so, weiß ich nicht, wie für andere Leute Facebook oder MySpace. Also die sind da so richtig zu Hause und das war ganz faszinierend. Was ich auch faszinierend fand, die Information, so die Durchschnittsdokumentation, die schießt auch wesentlich mehr Material, als dann verwendet wird. Normal ist wohl so in der Größenordnung 30 zu 1 bis 80 zu 1, das heißt, du schießt 30 Minuten Material und davon kommt dann im Endeffekt eine Minute in den Film, den du schneidest. Ja, also da haben sie, die haben jetzt ungefähr ein Verhältnis von 2400 zu 1. Also,
Aber ich hätte auch gedacht, dass es deutlich mehr als irgendwie 30 oder 80 zu 1 ist. Also, ja, also ich glaube, also allein,
also
ich kenne es jetzt mehr so, was ich bei hier Fotografie oder sowas, da hast du auch, da machst du 1000 gut, Bilder klar. Und davon sind vielleicht 5 gut oder sowas. Und wenn ich das jetzt irgendwie mir so vorstelle bei irgendeinem Film und du filmst und was dann wirklich gut ist.
Ja, nachher, das stimmt schon.
Aber keine Ahnung, die werden schon recht haben mit ihren Angaben.
Müsste man mal bei 24 anfragen, wie viel deren Dokus da so im Schnitt haben. Das ist bestimmt nicht so viel.
Nee, ja.
Es ist schon ganz interessant. Also, großes Projekt und ich bin gespannt, was da im Endeffekt draus wird. Es ist ja dann auch so, dass irgendwie jeder, dessen Clip verwendet wird, natürlich in den Credits steht und dann 20 dürfen auch irgendwie zur Premiere. Ich finde es nicht ganz unproblematisch, in Anführungsstrichen, weil dann ist wieder so Selektion und es alles irgendwie ein bisschen komisch und mit diesem Gewinnspiel komischer Touch, aber trotzdem werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ich meine, so viele bezaubernde Momente, wie man doch irgendwie auf YouTube immer wieder mal findet, wenn man die Kommentare ausblendet, da denke ich, kann man schon auch einen guten Film dann machen.
Ja, ja, ne? Schon. Ist auf jeden Fall mal irgendwie mal
was anderes.
Eine ziemlich geniale Idee, ja. So. Aber was draus wird, naja.
Ja, gut, bleiben wir mal bei spannenden Projekten. Eine kurze Nachmeldung zur letzten Woche, da hatten wir schon gesagt, dass Justin Timberlake vielleicht bei Immortal mitspielt. Das ist zwar immer noch ein Vielleicht, aber wohl wirklich jetzt nur noch, der Vertrag ist halt noch nicht unterschrieben. Also klang diese Woche schon wesentlich fixer. Das allein reicht natürlich nicht, um da nochmal drüber zu sprechen, aber es ist jetzt auch, wird auch gemunkelt, dass der gute Cillian Murphy ebenfalls mitspielen wird in dem Film. Das ist der, der auch in Inception jetzt dabei war, der, der in allen Christopher Nolan-Filmen immer so einen Sack über den Kopf gestellt kriegt. Und ist schon ein guter Schauspieler. Ich glaube, Sebastian, wir hatten uns in der Inception-Folge schon gefragt, woher kennen wir denn den noch so, oder?
Ja.
Naja, in Zukunft also dann auch hoffentlich aus Immortal, wo er einen so Zeitkopf spielen wird. Ja, also Justin Timberlake soll wohl die Rolle von jemandem spielen, der ein Vermögen gewinnt an Zeit, weil ja in diesem Film Zeit als Währung fungiert. Und Cillian Murphy ist dann wohl so Polizist. Und im Hinterkopf behalten, der dieses Projekt umsetzt, ist der von Gattaca. Also ich bin heiß drauf. Aber trotzdem, wir kommen zum nächsten Punkt, wo ich mich sehr ärgern musste, als ich es gelesen habe. Und zwar geht es mal wieder um die Avengers. Und da ist jetzt, sind jetzt ein paar unschöne Details rausgekommen. Und zwar, wie man erwarten würde, nein, wie man, man hätte ja erwarten können, dass es um Edward Norton geht. Aber nein, es geht um Jon Favreau, der ja Iron Man 2 gemacht hat und ja, wir hatten ja auch, als wir über Iron Man 2 geredet haben, Sebastian, uns gedacht, ja, war schon okay, aber hätte schon auch viel besser sein können und hätte man sich eigentlich schon mehr erwartet und stellenweise ein bisschen komisch.
Jo.
Ja, und woran liegt das? Nicht an Jon Favreau. Denn der hat jetzt gesagt, oder es gibt jetzt sichere Quellen, die behaupten, dass Iron Man 2 ist nicht der Film, den Jon Favreau machen hätte wollen. Und Marvel hat ganz, ganz heftigst in seine Arbeit eingegriffen und das ganze Projekt in so eine Art Werbebanner für diesen Avengers-Film umgewandelt. Und wenn du diese Aussage so liest und an den Film zurückdenkst, die ist schon sehr glaubwürdig, finde ich. Und es ist eben auch so, dass Jon Favreau diesen Avengers-Film gerne gemacht hätte. Der hätte da richtig Interesse dran gehabt, aber Marvel wollte nicht so viel Geld zahlen, wie er gerne gehabt hätte. Und es war wohl schon, als es darum ging, dass er Iron Man 2 macht, schwierig, noch mit ihm zu einem Einverständnis zu kommen, wegen der Geldsache. Ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen, wollte er zu viel, wollten sie ihm nicht genug zahlen. Die verdienen sowieso alle viel zu viel, aber egal. Ich finde es sehr, sehr ärgerlich, dass das da jetzt wieder so blöde hintenrum und nee und Geschichten gibt.
Naja gut, aber das ist ja auch dann zum Großteil seiner Schuld. Also wenn er dann eben doch auch den finanziellen Aspekt da irgendwie immer wieder so in Fokus rückt und sagt, ich brauche mehr Geld.
Ja, ich weiß nicht, wie er sagt, er braucht mehr Geld. Ist sehr schwer zu beurteilen, weil da so viel mit reinspielt, irgendwie vorverhandelte Verträge mit
ja, aber ich glaube, also da kann man jetzt auch nicht so direkt sagen, dass es irgendwie das Marvel jetzt in dem Film versaut hätte. Also da müsste man, glaube ich, also viel mehr ins Detail
der
Punkt, dann irgendwie.
Der mich jetzt in dem Fall Sympathie für ihn hegen lässt, ist, sie hätten ja gerne sagen können, ja, nee, du, also das ist uns zu teuer, dann macht der Joss Whedon den Avengers-Film, weil der ist billig. Muss ja irgendwie auch ein geiles Gefühl sein, übrigens. aber dann hätten sie Iron Man 2 in Frieden lassen müssen. Ja, also da irgendwie reinpfuschen, nee, geht nicht okay. Also Favreau hat eben wohl so das Gefühl gehabt, dass sie diesen Iron Man 2 übertrieben schnell in die Produktion gebracht haben. Und ja, das merkt man dem Film. Also man kann aus dem Film das herauslesen, wenn man möchte, auf jeden Fall. Und es gab anscheinend noch nicht mal das wirklich fertige Skript, als sie schon loslegen wollten. Also da ist schon mehr so Negativ-Karma bei Marvel. Tendenziell ist immer mehr Negativ-Karma bei einer großen anonymen Organisation als bei einem sympathischen Typen, der bei den Sopranos gespielt hat. Finde ich schon eine sehr ärgerliche Geschichte. Wirft einen Schatten auf das Projekt. Trotzdem mal gucken, was draus wird. Matthew Vaughn hält ja sowieso nicht so viel von Superheldenfilmen. Das ist der lustige Mensch, der Kick-Ass gemacht hat und der jetzt zurzeit noch an einem anderen arbeitet, nämlich dem X-Men. Aber er sagt, dieses Genre ist wohl jetzt langsam überholt. Und er wollte immer mal so einen richtig krass budgetierten Superheldenfilm machen, deshalb hat er auch jetzt bei X-Men noch zugesagt. Ist aber eigentlich der Meinung, dass man da schon so den Zenit überschritten hat und das Publikum eigentlich dann schon langsam gesättigt ist und die Schnauze voll hat davon. Und eben gerade weil er der Meinung ist, dass es die Möglichkeit, so einen super teuren, mega Superheldenfilm zu machen, nicht mehr so oft geben wird, hat er da gesagt, okay, dann mache ich den. Und danach sagt er eben, wird das Genre wohl erstmal eine Weile ein bisschen brach liegen, weil dann ist es nicht mehr so die Cash-Cow, die momentan eben die Studios draus machen.
Also ist damit mit Superheldfilmen sowas wie, keine Ahnung, Batman oder so, oder dann wie, also irgendwelche, ja, so traditionellen Superhelden mit hier Maske und sonst was, so Comic-Verfilmung, ist das damit gemeint oder, weil, ich meine, jeder Film hat doch meistens irgend so einen.
Ja, also Held, da ist schon das Keyword Super, also so mit Spezialkräften oder sowas in die Richtung, ja.
Also, ja gut, gab's ja auch jetzt schon viele.
Gab's schon
so
viele.
Ja. Aber ist dann schon merkwürdig, dass man sagt so, boah,
ja, ich trotzdem. Ich will auch nochmal. Ich weiß aber nicht, ob, also gab's viele, hast du recht, aber ich sehe da jetzt bei mir noch nicht unbedingt, dass sich ein Sättigungsgefühl breit macht.
Ja, ich finde die Aussage auch so für sich gesehen viel zu pauschal, weil Superheld-Film doch sehr viele Möglichkeiten ja irgendwie hat. Also das finde ich jetzt nicht so die Kategorie, die man irgendwie komplett für, ja, also erstmal nicht komplett für tot erklären kann und dann vor allen Dingen, die man auch gar nicht so direkt irgendwie klar fassen kann. Also dafür, keine Ahnung, hast du auch zig Möglichkeiten, irgendwie einen Film zu gestalten, der halt irgendwie einen Superheld beinhaltet.
Das ist ja auch immer so eine ganz lustige Debatte, wenn wieder mal eine Comic-Verfilmung ins Kino kommt und dann unbedarft die Zuschauer den Fehler machen, das irgendwie in Gegenwart von Film-Nerds als ein Genre zu bezeichnen. Dann geht's los. Das ist kein Genre. Comic kann alles sein. Comic kann lustig und ernst sein. Das ist ja hier, ja, geht schon so in die ähnliche Richtung. Da hat ja auch mal Brad Bird so ein großartiges Interview gegeben. Oder wo war, nee, das war irgendein Bonusmaterial von einem von den Pixar-Filmen, glaube ich, war das drauf, wo er gemeint hat, wenn er nochmal irgendwen die Frage stellen hört, und wie ist es so, im Animationsgenre zu arbeiten, dann schlägt er ihn ins Gesicht. Naja, ja, es ist.
Ja, aber das ist ja aber ungefähr das Gleiche, genau. als wenn du echt sagst, so, wir haben jetzt so viele animierte Filme recht langsam.
Totaler Quatsch.
Also ist doch völliger Quatsch, echt.
Naja. Mal abwarten, ob er recht behalten wird. Soll er mal lieber einen ordentlichen X-Men machen. Und wir begeben uns jetzt zurück von der surrealen Superheldenwelt in die Realität. Und ihr erinnert euch beide an Minority Report.
Ja.
Ja. Das kommt jetzt dann auch bald in der echten Welt. So, zumindest ein bisschen. Und zwar habe ich was gelesen, ziemlich irgendwie übel. Richard Burke ist Professor an der University of Pennsylvania und dem haben sie jetzt gerade gestattet, dass er irgendwie seine Forschungen noch ausweitet auf mehr Leute, also auf mehr Gefängnisinsassen, um genau zu sein. Und zwar ist es ja nichts Neues, dass in den Staaten die Gefängnisse total überfüllt sind und somit haben sie auch wesentlich zu viele Leute, die ja auf vorzeitige Entlassung plädieren könnten. Und das muss ja alles jemand sichten. Da hatten wir ja auch letzte Woche einen passenden Trailer dazu, nicht wahr? Ich erinnere mich schemenhaft an sowas. Jetzt ist es eben so, dass da die Leute hoffnungslos überfordert sind, die das bearbeiten müssen, diese ganzen Anträge. Und der gute Richard Burke, der sagt jetzt, er hat ein System entwickelt und ich zitiere ihn wörtlich, dieses System kann vorhersagen, welche Gefängnisinsassen wieder töten werden. Was ja eine gewagte Aussage ist, wie ich finde. Und er sagt eben, dass mit der Hilfe von jahrelanger Erfassung von Daten und Computern kann er dann so die richtig schlimmen Jungs irgendwie separieren und kann eben sicherstellen, dass die nicht nochmal rauskommen. Computer sind ja auch so narrensicher und es hat sich noch nie jemand verrechnet. Und
er hat ja viel analysiert.
Ja, ganz klar. Wichtige Sache. Und es ist schon auch im Einsatz. In Philadelphia und Baltimore setzen das schon so Probation Officers ein. Und ich finde das schon übel. Und es ist jetzt eben, wie gesagt, wird jetzt noch ausgeweitet und die versuchen eben so dann diesem Problem der immer überfüllteren Gefängnisse Herr zu werden. Was eine ganz, ganz clevere Lösung ist. Niemals die Wurzel bekämpfen. Das lernt man dann. Okay, gut. Und jetzt zum letzten und fast schrecklichsten Punkt, würde ich sagen, aus den News. Ich habe fürchterlichen, also der Artikel ist gut, aber das Thema ist grausam. Artikel in der Zeit gelesen. Und zwar über Doku-Soaps. Ich hoffe mal, dass ich sowieso niemandem, der hier zuhört, da noch was Neues erzähle, aber es ist ja schon seit geraumer Zeit diese Unsitte, dass auf Privatfernsehsendern mittlerweile nicht mehr nur Schrott läuft, sondern quasi gezielt bewusst falscher Schrott, noch schrottigerer Schrott, nämlich diese Doku-Soaps, die so getrimmt werden, als wären sie realistisch, in Anführungsstrichen, weil eigentlich, wie auch in diesem Artikel beschrieben wird, ist es gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen unglaubwürdig wirkt. Das macht es realistischer. Mhm. Total interessante psychologische Analysen und so. Sind aber alle komplett erstunken und erlogen. Und das Schlimme daran ist, das hat in der wesentlichen Zielgruppe von den 14- bis 49-Jährigen, wer auch immer sich ausgedacht hat, dass das die wesentliche Zielgruppe ist, die höchsten Einschaltquoten. Und das ist schon irgendwie ziemlich drastisch, finde ich, so 30% in dieser Gruppe von Menschen. Abgesehen davon natürlich könnte man jetzt auch über die Einschaltquote diskutieren, da fange ich gar nicht erst an, weil sonst sitzt man morgen noch da. Aber ich finde es echt übel. Ich meine, ich habe ja wirklich jetzt seit über einem Jahr überhaupt keinen Fernseher mehr hier, habe davor aber auch eigentlich nie noch geguckt und bin immer wieder schockiert, wenn ich dann doch mal aufs Fernsehprogramm stoße. Also es schockt mich dann doch, obwohl ich eigentlich weiß, dass es schlimm ist, wie schlimm es ist. Und das hat mich mal wieder bestätigt in meiner Meinung, dass man wirklich keinen Fernseher mehr braucht heutzutage. Ich zitiere jetzt mal so einen Teil von diesem Artikel. Die Lebenswelten, aus denen die Laiendarsteller stammen, entsprechen stets, zumindest in abgeschwächter Form, denen ihrer Charaktere, den, wie die Casting-Agentin hinter vorgehaltener Hand sagt, gehirnamputierten Hartz-IV-Empfängern. Schwangere Teenies und stark Fettleibige könne sie immer gut gebrauchen, berichtet die Casting-Agentin. Sie lacht, nüchtern, abgeklärt und dabei stolz wie eine Zirkusdirektorin, die weiß, dass sie mit ihrem neu engagierten Exoten einmal mehr das gesamte Zelt füllen können wird. Wieso sollte ich Mitleid mit den Leuten haben, schnaubt sie. Die machen doch alle freiwillig mit. Ja, ich arbeite auch freiwillig zwei Nebenjobs, damit ich mir das Studium finanzieren kann. Ich könnte ja auch einfach eine Lehre anfangen, ne?
Naja, also das. Aber ich finde, das klingt schon fast so extrem, dass man es gar nicht so wirklich glauben mag.
Was also, genau?
Aber naja, dass das das eben wirklich so gezielt, dass du da irgendwelche, Menschen, die eben irgendwelche Schwächen haben, in Anführungsstrichen, dass du die dann raussuchst und die dann eben wirklich so, denen dann noch erzählst, dass sie sich nochmal schlimmer darstellen sollen, als sie vielleicht sowieso schon sind. Und das dann irgendwie in hundertfacher Form tagtäglich irgendwie sendest.
Also, aber was ist daran für dich jetzt nicht glaubwürdig? Welcher Teil?
Nein, es klingt also eigentlich fast so extrem, dass man so, sich das Ganze vorstellen kann. Also,
für mich ist es
schwer nachvollziehbar,
dass. Dann bleibt dir der Mund offen und du kannst nicht glauben, dass das wirklich nachgefragt wird.
Ja, also dass eben so eine Branche existiert und eben so eine hohe Nachfrage hat.
Ich habe in dem Artikel auch gelesen und konnte es nicht fassen, die haben ja mittlerweile auch alle so tolle Online-Mediatheken, diese Privatsender, und das ist, da gibt es dann quasi tatsächlich so eine, ja, sie haben es jetzt in dem Artikel wohl für eher netzfremde Menschen beschrieben, als eine Art YouTube mit diesen, wie haben sie es genannt, asozialen Pornos, ja, so, wo du dich total dran satt götzen kannst, an diesem, in Anführungsstrichen, Gesindel, ja. Also wirklich in Anführungsstrichen, weil ich spreche
aus der Perspektive der Konsumenten. Ich frage mich mal, wer das denn in Massen konsumiert?
Ich auch, ja. Also, weil, ich habe da auch wirklich, muss ich sagen, ich habe da einfach kein Verständnis mehr. Ich kann es nicht mehr hören, dieses ewige, weiß ich nicht, ja, das läuft ja nur so im Hintergrund zur Ablenkung oder... Oder was ja auch ganz toll ist, ja, natürlich, RTL ist schon scheiße, aber da läuft ja Formel 1. Ja, ich meine, gut, okay. Man sollte sich aber bewusst sein, wenn man Formel 1-Fan ist und das auf RTL guckt, was man damit unterstützt. Man tut's nun mal. Ja, natürlich, ich bin auch nicht perfekt und lebe nicht asketisch und sonst was und unterstütze alle möglichen schlimmen Sachen, aber ich bin mir der meisten Dinge wirklich bewusst, und das ist was sehr Wichtiges, was vielen, vielen Menschen heutzutage verloren gegangen ist irgendwie. Genauso wie mit der Bild-Zeitung, ja, wo du auch sagst, ja, aber der Sport da, der ist so gut.
Ah, oh, Gott. Ja, ey. Gut, aber wenn du halt nur ein spezielles Produkt sozusagen sehen willst, Das finde ich jetzt nicht sonderlich
verwerflich. Doch, ich finde es verwerflich, wenn man es unbewusst konsumiert. Wenn man sich dessen bewusst ist, okay, ja, natürlich, man hat nicht immer aber die Möglichkeit auszuweichen.
Also ich glaube, so viel Verantwortung muss da gar nicht so an den Tag gelegt werden. Also keine Ahnung, aber ich finde es eben nur merkwürdig, dass es so extrem gut läuft, ja. Dass das eben auf allen Sendern, es ist ja nicht nur RTL, sondern es sind ja irgendwie wirklich... Keine Ahnung, einmal läuft so eine Sendung gut und dann hast du das in...
Ja, das kommt auch in dem
X-facher Ausführung,
dass sie jetzt diese Formate auch schon ins europäische Umland exportieren und dass da, sie wollen jetzt damit auch ins Vorabend, nee, nicht ins Vorabend, sondern ins Abendprogramm drängen. Mir fehlen die Worte. Es ist so grauenhaft. Also, lesenswerter Artikel, unbedingt mal draufklicken. Ich fand den Vergleich sehr schön, den sie da getroffen haben in dem Artikel. Es ist quasi zu einer Art umgekehrten Truman-Show geworden. Bei der Truman-Show, da wussten alle Bescheid, außer Truman. Diesmal wissen alle Bescheid, auch Truman, aber der Zuschauer nicht mehr. Und das ist irgendwie schon sehr bedenklich, weil ich glaube, die meisten, die diesen Film toll fanden, wollten dann trotzdem im Endeffekt nicht ein Leben wie Truman führen. Ja, gut. Okay, aber... soll die Stimmung auch nicht weiter drücken, weil jetzt folgt ein sehr heiterer Film. Zumindest hoffe ich das mal, aber was ich so gelesen habe, dürfte das zutreffen. Und zwar, was hast du denn geguckt, Sebastian?
Ich habe Toy Story 3 geguckt.
Jawohl.
Ich habe ja, nachdem ich ja Toy Story 1 damals nicht sehen durfte, habe ich jetzt nachgeholt und die ersten beiden gesehen. Mhm. Damit ich jetzt den dritten auch in der richtigen, mit dem richtigen Background sehen kann.
Ja.
Die Geschichte kennt man ja, glaube ich, so grob. Also es gibt halt so ein paar Spielzeuge, die gehören einem gewissen Andy. Und die können sich halt bewegen und tun das auch, solange kein Mensch in der Nähe ist. Und die haben halt so diverse Probleme zu durchstehen, und in Toy Story 3 ist es eben so, dass der Andy erwachsen geworden ist und halt nicht mehr mit seinen Spielsachen spielt, und dazu kommt noch, dass er aufs College geht und darum sein Zimmer ausmistet, und jetzt halt jetzt steht er vor der Entscheidung, was er mit seinen Spielsachen macht, ob er die wegschmeißt, auf den Speicher bringt oder ob die in eine Kindertagesstätte oder sowas kommen. Ja, und durch blöde Umstände landen sie dann nicht auf dem Speicher, wie er es eigentlich wollte, sondern seine Mutter bringt sie in eine Kindertagesstätte namens Sunnyside. Mhm. Und da finden die Spielsachen erstmal voll toll, weil da wird ja dann wieder mit ihnen gespielt. Ja. Und da haben sie wieder einen Sinn quasi. Und allerdings gibt's da die Spielzeuge, die schon da sind, werden angeführt von einem rosa Plüschbär,
okay,
der ein ziemlich krasses Regiment führt. Und der teilt halt die neuen Spielzeuge gleich mal in die zu den ganz kleinen Kindern ein. Und die werden dann natürlich so übel ramponiert, so wie gegen die Wand geworfen, drauf rumgetrampelt. Und ja, also die Kinder, bei denen die halt sind halt viel zu klein, um mit denen spielen zu können. Ja, und dann wollen sie wieder zurück, aber dann kommt plötzlich das wahre Gesicht von dem rosa Bär raus und er sperrt sie halt ein und ja, hat so seine Helfer und
das ist unser Sadomaso-Bär.
Ja, quasi. Und Ken hilft ihm dabei. Also der Barbie Ken.
Ah, okay.
ja, und auf jeden Fall irgendwie zusammen mit Woody und Buzz Lightyear, die beiden Hauptprotagonisten aus der ganzen Serie, schaffen sie es dann natürlich irgendwie rauszukommen und ja, der Bär folgt ihnen dann aber und so weiter.
Aha. Okay. Ja.
Also von daher, ich fand die Story an sich ist schon mal ja deutlich lebendiger als die anderen Stories.
Ja, also ich erinnere mich an den ersten, glaube ich, den habe ich relativ kürzlich auch irgendwann nochmal geguckt gehabt und das war ja sehr sehr wenig Handlung irgendwie, ja, ne?
Also das da ist fand ich
sehr
auch
wenig passiert. Das war alles so in diesem Mikrokosmos der Spielzeuge irgendwie drin, aber ich glaube, da hat die Handlung in der Echtzeit ein paar Stunden oder sowas eingenommen bloß.
Ich fand auch der erste, der war ja damals so dauernd in den Medien und voll im Gespräch überall. Ja,
revolutionär.
Und ja, damals ja, hätte, also dachte ich irgendwie schon, dass der halt auch gut ist, aber ich glaube, das war halt echt nur so, weil es halt der erste komplett animierte Film war. Und darum war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass der irgendwie doch nicht so wirklich toll war.
Ja, der hatte so seine Momente, aber viel mehr nicht.
Ja. Andererseits bringt das natürlich jetzt auch wieder den Vorteil, dass die Filme mal zu mal besser geworden sind.
Ja, hat man auch nicht oft.
Ja. Und also Toy Story 3 ist, fand ich richtig, richtig, richtig gut. Gleich am Anfang, da ist so eine richtig actionreiche Eingangssequenz, wo alle Spielzeuge quasi eingeführt werden, die man zwar aus den vorherigen Teilen schon kennt, aber die werden da halt alle nochmal so, der ist ja so und der ist so und da wird kommt immer gleich der Charakter von dem jeweiligen Spielzeug zum Tragen.
Ja,
das
ist ja schon lang her, ne? Die anderen zwei.
Ja.
Ja, gut.
Und das gleich am Anfang ist es echt so toll und das, da kommt Gag auf Gag in 10 Sekunden Abständen, genau. und dadurch hat der Film einen gleich am Anfang so rumgekriegt.
Also ist es jetzt gar nicht so relevant, dass man die vorherigen Filme gesehen hat?
Es ist nicht relevant, aber ich würde sagen, man hat dann mehr Spaß an dem Film, weil es sind schon oft Sachen drin, die man lustiger findet, wenn man die ersten gesehen hat.
Ja, Henning, da hast du dich zu früh gefreut.
Ich habe die beiden, glaube ich, gesehen. Also eins auf jeden Fall und ich glaube, ich habe auch zwei gesehen. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher.
Ja, doch, gesehen habe ich sie schon beide, aber beim zweiten auf jeden Fall schon ewig. Ja. Also du sagst, der dritte ist besser als der zweite besser als der erste.
Ja. So ganz Pixar-typisch ist es auch, sind ganz viele Details in ganzen Filmen drin. Zum Beispiel auch viele so Filmzitate, das gab es ja im zweiten auch schon, dieses Star Wars-Ding. zum Beispiel der Woody springt einmal irgendwie oder fällt von dem Baum und bleibt, der hat ja hinten dran so eine Aufziehschnur.
Ja.
Und daran bleibt er dann an einem Ast hängen. Das sieht man aber am Anfang nicht. Und er bleibt dann quasi so im freien Fall, so ganz knapp über dem Boden, bleibt er so alle Viere von sich gestreckt hängen. Und das ist und halt dann irgendwie so.
Ein Schweißtropfen runter. Er fängt ihn mit der Hand, verstehe.
Ja, so in der Art. Und ja, das, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Film das geklaut ist, aber das kam mir auch.
Echt?
Nee.
Weiß nicht?
Nee. Woher?
Henning?
Jawohl, Mission Impossible ist das.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, finde ich das halt irgendwie cool, wenn man so Zeug da einbaut, ohne dass es zu aufdringlich ist irgendwie.
Ja. Ja, vor allen Dingen das stört ja wahrscheinlich auch nicht, wenn man es dann irgendwie nicht unbedingt zuordnen kann, aber wenn es dann halt so eingebaut ist und man entdeckt das so beiläufig, ist es auf jeden Fall witzig, wenn man eben dann so ein Detail nochmal entdeckt und darüber nochmal irgendwie lachen kann.
Ja. Ganz toll sind auch Ken und Barbie. Die lernen sich quasi in dem Film erst kennen und ich finde es so geil, wie man diese ganzen Barbie-Klischees, die es halt so gibt, also so Mädchenspielzeug und bla, dass die Puppen viel zu dünn sind und genau, das alles wird da halt irgendwie rein verwurstet und ich finde es so witzig. Der Ken wird einmal, die spielen einmal Poker irgendwie und das kommt glaube ich auch im Trailer vor. Da wird er halt von irgendjemand, der dann während dem Pokerspielen sauer auf ihn ist, als Mädchenspielzeug beschimpft und der dreht dann halt voll durch und ja. Super passt auch die deutsche Stimme dazu. Der wird gesprochen von Christian Tramitz.
Ah, okay.
Und irgendwie das passt so toll, der kann so cool so einen Schleimer spielen. Oder sprechen in dem Fall. Ansonsten ist er deutlich düsterer als die anderen beiden. Was mich fast schon ein bisschen gewundert hat, dass er so düster ist. Da gibt es nämlich so eine Puppe, die hat halt keine Klamotten mehr am Leib und hat so einen halboffenes Auge. Und wenn die dann halt im Dunkeln von unten beleuchtet durch einen Sandkasten marschiert, dann das sieht schon sehr unheimlich aus. Ich glaube, ich als Achtjähriger oder so hätte da echt Angst gehabt.
Ja, da gab es ja im ersten oder zweiten auch irgendwie dieses total gestörte Viech, was der kranke Nachbarsjunge da zusammengebaut hat mit den Spinnenbeinen und so. Das war schon, das war schon nicht ohne auch.
Ja, genau, der Woody wird ja inzwischen nicht mehr von dem gesprochen, der ihn letztes Mal noch gesprochen hat, weil der ist, glaube ich, inzwischen leider gestorben. Den Woody spricht jetzt der Bully Herbig. Und am Anfang, als ich das gelesen habe, dass der von dem gesprochen wird, dachte ich, das muss komisch werden irgendwie.
Ja.
Aber so nach 5 Minuten oder so hat man sich doch ziemlich gut dran gewöhnt, obwohl man es doch immer wieder raushört.
Okay.
Also stelle ich mir jetzt auch ein bisschen merkwürdig vor. Also nicht, dass ich die Stimme jetzt irgendwie unsympathisch oder sowas finde oder dafür total ungeeignet, aber so wirklich jetzt, wenn ich mir so Woody und Bully und irgendwie, naja. Aber du meinst, also insgesamt passt das schon.
Muss ich mir nachher mal Vergleichstrailer angucken, glaube ich, das interessiert mich jetzt. Ist ja auch so ein Mythos, den Leute oft gerne behaupten, dass das ja bei Animationsfilmen egal ist, weil das wird ja beides synchronisiert. Was Quatsch ist, weil da halt auch die Originalversion lippensynchron gemacht wird und die andere nicht.
Ja.
Gut, okay. Sonst noch Anmerkungen? Jetzt bin ich doch echt ein bisschen mehr gespannt drauf, als ich es ursprünglich war, muss ich sagen.
Ja, doch. Ja, also das Ende, das ist natürlich sterben am Schluss nicht alle, aber es...
aber die Aliens kommen.
aber es ist jetzt nicht so ein total Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End. Und es ist irgendwie so toll, dass es mich fast zu Tränen gerührt hätte. Also jetzt nicht toll im Sinne von, es geht alles gut aus, ja, sondern toll im
Sinne
von...
Aber so der von, Film kommt als Gesamtwerk zu so einem stimmigen Ende.
Ja. Aha. Ja, aber das klingt jetzt alles gar nicht so nach irgendwie Kinderfilm.
Ja.
Also gut, das sind die Dinge ja meistens auch nicht immer so, aber man verbindet das ja schon eher so mit Zielgruppe Jünger.
Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass wir Kinder unterschätzen.
Ja, aber das klingt schon so, als wenn das alles so ein bisschen auf ernsthaftig dass man doch schon irgendwie wirklich viele Altersgruppen dann ansprechen
möchte. Eindeutig, das funktioniert auch extrem gut. Ich glaube, das hat in den letzten Pixar-Filmen nicht ganz so gut funktioniert. Also ja, eigentlich in den letzten 4 oder so. Also seit Cars fand ich es irgendwie nicht mehr so... Die waren alle nicht schlecht, aber der ist jetzt schon mit Abstand besser,
finde ich. Überlege ich gerade, ob die Incredibles vor Cars waren oder nicht, aber Incredibles war eh nicht Pixar, ne?
Doch. Der ist doch, von
Incredibles ist Pixar?
Ist das von Brad Bird.
Ah ja, stimmt, natürlich, ja. Und war er vorher oder nachher?
Weiß nicht, vorher, aber ich glaube vorher.
Ich glaube auch vorher.
Ja.
Incredibles war so großartig dafür. Okay, na gut, also dann sind wir mit Toy Story 3 durch.
Ja.
Ist ja auch so ein Ernsthaftigkeitstrend, ne? Der zieht sich wohl auch durch sowas durch. So Dark Knight, ernsthafte Comic-Verfilmung, ein ernster Film aus dem Comic-Genre. okay, und dann gucken wir doch mal, ob das, was Henning geguckt hat, auch so viel ernster geworden ist, auch wenn er das selber gar nicht beurteilen kann. Was hast du denn geguckt?
Tolle Frage. ich habe Karate Kid geguckt und ich habe
so einen
die alten Filme. den ganz neuen, aber die alten habe ich eben nicht gesehen.
Unfassbar.
Und das habe ich natürlich ganz bewusst gemacht, um eben eine möglichst neutrale Meinung dazu
zu können. Das ist ja schon mal lobenswert. Da musst du dir jetzt bloß noch danach den alten angucken, dann ist alles gut.
Ja, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass mich der Film nicht unbedingt motiviert hat, mich näher mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also, ich kann jetzt erstmal 10 Sekunden lang den Inhalt zusammenfassen. Also, erstmal die Schauspieler, beziehungsweise der wichtigste Schauspieler ist Jaden Smith. Also der Smith. der neben Jackie Chan halt die zentrale Rolle einnimmt. Es beginnt so, dass man sieht die Mutter und eben den Sohn, also Jaden, der Jaden Smith.
Smith?
Mein Gott, ich hasse das. Der Dre spielt. Der den Sohn Dre spielt und er mit seiner Mutter, die verlassen Detroit Richtung China. Der Vater ist tot.
Entschuldige. Stell dir mal vor, er würde Arzt werden, dann würde Dr. Dre aus Detroit sein.
Gut. Ein bisschen Ernsthaftigkeit. Der Film ist nämlich sehr ernst.
Ach so, ich dachte, dann habe ich das falsch verstanden. Entschuldigung. So.
Also, sie verlassen die Stadt, man weiß nicht wirklich warum. Und der Vater ist tot, das wird irgendwie kurz erwähnt, scheint aber auch nicht wirklich relevant zu sein. Das sind einfach so zwei Fakten, die werden dir innerhalb von 2 Minuten so entgegengeworfen. Und ja, ist so. Dann kommen sie eben in China an, in Beijing oder sowas, da wo hier Olympia war. Nee, was war da?
Ja.
Doch, ich glaube ja. Und dann wird er in der Schule verprügelt oder im Vorfeld schon verprügelt, weil er mit irgendeinem Mädchen gesprochen hat. Dann will er sich rächen, rennt dann weg, Jackie Chan beschützt ihn. Und dann reden sie mit den Leuten, die ihn halt verprügelt haben und kommen zum... Ergebnis, dass sie das jetzt auf einem Turnier klären. Und am Ende ist dann das Turnier.
Klingt gut.
Ja, das war's. Und dann habe ich mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich nicht ganz so gut fand. Also zum einen fragt man sich halt die ganze Zeit, wieso ist man jetzt in China? Also man ist da halt und Man versteht es nicht. Also es ist einfach sehr merkwürdig, weil es wird halt so irgendwann mal gesagt, wir müssen hier hin, weil in Detroit wartet keiner mehr auf uns. Du denkst so, ach klar, logisch. Also das war sehr merkwürdig. Dann ist eben Dre von der ganzen Art und Weise, finde ich, irgendwie völlig unpassend gespielt. Also, und ich muss da auch echt sagen, ich bin der Meinung, dass die einzige Qualifikation, die eben der Sohn mitbringt, ist halt sein Vater, also als Schauspieler.
Ja, der Film ist ja auch finanziert von zwar auch dem Typen, der die ganze Reihe bis dahin gemacht hat von den Karate Kid-Filmen, aber ja, auch den Eltern.
Genau, und ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass er ein total schlechter Schauspieler ist. Also ich meine, ist halt noch ein relativ junges Kind, aber wenn man das mit anderen Schauspielern oder auch Schauspielerinnen in dem Alter vergleicht, fand ich das alles andere als überzeugend. Mhm. Also ich fand es halt irgendwie, er war halt so cool. Ja, es,
das habe ich auch gelesen.
Ist genau. Im gewissen Rahmen passend, aber es ist halt teilweise einfach unglaubwürdig. Also es ist einfach übertrieben.
Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe eben auch irgendwo gelesen, dass er so total irgendwie einen auf Will Smith ist geschrumpft macht.
Ja, nur eben als 12-jähriges Kind bist du halt nicht so cool.
Nee.
Und nicht immer so cool.
Muss man sich nur mal angucken, wie Big Willie damals im Prince von Bel Air drauf war.
Da war nein, also das ist, jetzt. Ist halt ein Punkt, der stört einfach über den ganzen Film hinweg. Also es passt einfach nicht. Genauso unpassend ist die völlig übertrieben dramatische Musik, die jede billige Szene so dermaßen theatralisch untermalt, dass du denkst, das meinen die doch jetzt nicht
James
ernst.
James Horner, also, habe ich gelesen, hat den
Score. Ja, das ist auch, also ich finde so eine Musik ja generell in Filmen cool, aber es muss halt die Szene dazu passen. Boah. Es ist so, es passt einfach nicht. Jemand geht über die Straße und denkst so, ich weiß nicht, irgendein Riesensuperheld und jetzt passiert irgendwas ganz Großes und es ist überhaupt nichts los.
Das klingt echt schlimm.
Denn was ich sehr schön finde an dem Film, ist die Landschaft, die manchmal gezeigt wird.
Das haben wir im Trailer auch schon gesehen.
Allerdings versteht man nicht warum, weil sie trainieren dann und sie trainieren plötzlich mitten im Nirgendwo auf der chinesischen Mauer. Einfach so. Sie stehen dann auf so einer Plattform.
Sehr gut.
Und trainieren. Mhm. Im Nichts.
Spitze.
Also, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Dann ist das Kind meiner Meinung nach viel zu durchtrainiert. Also ich finde, ein 12-Jähriger, der irgendwie so ein Sixpack hat, ist nicht ganz so glaubwürdig. Also es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Also es ist cool, wenn das irgendwie ein älterer Schauspieler ist, der dann durchtrainiert ist und keine Ahnung, der dann
Wrestler.
Halt irgend so eine Rolle als Kämpfer irgendwo hat, dann passt es. Aber ich finde, für ein Kind ist mir auch negativ aufgefallen. So, dann irgendwie so ein inhaltlicher Aspekt mal, wo das darum geht, also er lernt so ein Mädchen kennen und das entwickelt sich, naja, ich will nicht unbedingt sagen Beziehung, aber ich habe jetzt auch irgendwo schon gelesen, so sie irgendwie, er verliebt sich und so. Das klingt alles so, ja, also es wird so gespielt, als wenn sie jetzt gleich zu ihm nach Hause gehen mal und ich meine, die Kinder sind 12. Das ist, weiß ich nicht, es ist völlig übertrieben, weil es wird dann eine Beziehung irgendwie so dargestellt.
Aber er ist im Film auch 12, ja?
Er sagt, ich bin 12, ja. Also das, er wird gefragt und er sagt, er ist 12, also er spielt keinen irgendwie 15- oder 16-Jährigen oder sowas, wo ich dann sagen würde, ja, ist klar, das ist so das Alter, Kein, aber...
Du mit deinen rückschrittlichen moralischen Vorstellungen aus dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend?
Nein, aber es ist so, es ist irgendwie so ein kleines Mädchen, so ein kleines Kind und er und die verlieben sich da so unsterblich.
Es ist einfach so.
Jedenfalls ist er mit seiner Dame dann da unterwegs und sie kriegt einen Anruf. Sie soll irgendwie hier Geige vorspielen oder sowas und auf einmal ist es der Termin, der so gefühlt seit Jahren feststand, der wurde verlegt auf jetzt. Du musst in 20 Minuten da sein. Und denkst du, was? Wieso? So, das kann niemals sein. So Handy klingelt, du musst jetzt vorspielen. Vor irgendeiner riesen Jury und sowas, klar, weil sowas erfährt man immer 10 bis 20 Minuten vorher.
Ja, warte mal,
also bis du
deine Zeugnisse kriegst.
So ein inhaltliches Ding, wo du auch nur denkst, wieso das jetzt? Also es ist einfach, nee.
Oh, wei, wei.
Auch merkwürdig, er rennt permanent alleine durch diese riesige Stadt. Ich weiß nicht, also ich glaube, meine Eltern fänden das nicht ganz so toll, wenn ich mit dem Skateboard sage, so, ich bin mal einen Tag unterwegs, komme dann abends wieder.
Aber seine Mutter und dann, ist doch alleinerziehend und von Problemen geplagt. Das soll doch
nur von Problemen geplagt.
Ja, weil sie alleinerziehend ist und weil ihr Mann gestorben ist, du Schnösel.
Ja, aber
das illustriert
deshalb
doch
kann
nur
sie ihr Kind da losschicken oder was?
Film.
Ja.
Ja, ich habe ihn nicht gesehen.
So, und das Letzte, also ich glaube, man könnte das noch weitermachen, aber
das
Letzte,
ne?
Was ich... Ja, nee, aber es war echt extrem. Also mir
der Film geht
ich hatte ja das echt so selten, dass ich so viele Szenen und so viele Momente hatte, die mich so gestört haben. Mhm. Und allgemein kann man eben nochmal sagen, dass kaum eine Szene die passende Länge hatte. Das war eigentlich alles so, wo du dachtest, gut, reicht. Und dann ging es noch weiter. Aha. Und dann wurde noch ein bisschen hier Trommelwirbel und keine Ahnung, dramatische Hafenmusik im Hintergrund eingespielt und dann noch irgendwie eine Wendung mit viel Schatten und viel Licht.
Ich wollte gerade fragen, hat es Blendeneffekte gehabt?
Nein, das nicht. Aber okay. Ja, weiß ich nicht. Alles ein bisschen schade. Die Kampfszenen selber oder das Training selber, das ist ganz lustig gemacht, wie er dann da trainiert und sich vorbereitet und so. Das sieht schon schick aus, also haben sie echt gut gemacht, aber alles das andere,
nee. Mehr, okay.
Also insgesamt für mich ein echt totaler Flop.
Krass. Also so schlimm hätte ich es jetzt gar nicht erwartet, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, vielleicht sieht man das alles anders, wenn man die alten Filme gesehen hat.
Aber gucken wir mal den alten Film an. Der ist nämlich wirklich ein guter Film.
Aber was ich so bei Moviepilot oder sowas mal so quer gelesen habe, das klang alles auch nicht so begeistert. Also ich glaube, ich stehe da nicht alleine mit meiner Meinung.
Du meinst jetzt mit Meinung deine Einschätzung des alten Films?
Des neuen, des aktuellen Films.
Ja, ja. Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass du unbedingt mal den alten zum Vergleich
guckst. Ja, ja, das, weil das eine ganz sollte andere man vielleicht Theorie doch machen. Ist. Ja, aber ja, irgendwie...
Nee, halt nicht,
also das, aber
irgendwann mal.
Das passte leider alles nicht so. Also, nee, wirklich enttäuschend. Also, ich dachte schon, dass, ja, wird ein vielleicht kein super toller Film, aber auf jeden Fall ein Film, den man so gut sehen könnte. Und nee, also ich fand es ziemlich schwer erträglich, leider.
Ist ja immer irgendwie, ich finde es ganz interessant mit diesen Remakes. Man hat da ja irgendwie immer so eine unterschiedliche Meinung. Also tendenziell sage ich eigentlich immer, es stört mich nicht besonders. Wobei ich jetzt in dem Fall ja von Anfang an gesagt habe, nee, den sollte man nicht remaken. Und ja, ich weiß nicht, wie weit das dran liegt, dass man es einfach selber kennt. Und zum Beispiel werden ja jetzt auch diese aus Schweden oder Finnland oder ich weiß es nicht, von Stieg Larsson da, Verblendung und
ja,
so
ja,
weiter.
Schweden, ne?
Die werden ja jetzt auch Hollywood geremaked und ich habe da die Originale noch nicht gesehen, auch wenn ich schon viel Gutes davon gehört habe. Und denke mir.
Doch, die sind schon sehenswert.
Ja, okay. Und denke mir halt jetzt, ja, okay, dann warte ich halt noch und dann sehe ich sie mir mit Daniel Craig an. Habe ich auch nichts dagegen, ja. Ich mag Daniel Craig. Aber kann natürlich schon auch verstehen, wenn jetzt Leute sagen, oh mein Gott, wie könnt ihr nur die Originale schon kennen?
Ich finde es bei sowas immer seltsam, dass man die dann so schnell neu verfilmt. Ich meine, wenn da eine gewisse Zeit dazwischen sind oder wenn die jetzt übel schlecht wären, aber. So gibt es eigentlich, finde ich, nicht so wirklich einen richtigen Grund, die nochmal neu zu machen.
Ja, das...
Ja, ich glaube, die aktuellen Versionen sind nicht so extrem kinotauglich. Die haben halt mehr was so, würde ich sagen, so als DVD-Fernsehveröffentlichung sowas, was man immer so gut gucken kann, aber nicht unbedingt so ein Hollywood-Format mit irgendwie entsprechendem Star-Angebot und sowas alles.
Ja, ich fürchte auch, dass da irgendwo in diesen blöden Studios jemand mit einem Taschenrechner sitzt und schuld dran ist. Weil, ja, also das hat zum Beispiel auch echt, glaube ich, den Grund, dass du mehr Kohle machen kannst mit sowas als mit einer synchronisierten Fassung. Weil Amis wollen keine synchronisierten Fassungen angucken, weil das sind die halt nicht gewohnt und sind dann erstmal skeptisch. Dann machst du es lieber neu und dann halt noch ein paar Namen dazu, die Leute eh schon kennen, dann machst du viel mehr Kohle, auch wenn es wesentlich mehr kostet.
Ja, dann das eine oder andere noch ein bisschen effektvoller und sowas und dann geht das schon. Also, aber gut, die Filme können wir ja vielleicht separat nochmal
richtig, sprechen. Können wir separat nochmal besprechen, denn das war's dann jetzt mit dem Karate Kid aus 2010. Und ich habe auch was geguckt, schon ein bisschen her jetzt, und habe ich letztes Mal schon angekündigt gehabt, The Losers, der irgendwie Ende April in den Staaten im US-Kino war. Ja, das schöne Doppelung, gut gemacht. Und ist jetzt auch schon eine Weile bei iTunes. Ich habe nichts gefunden zu einem deutschen Kinostart, mir ein Rätsel. Aber naja, ist ja... Nichts Neues, dass man kreativ werden muss und irgendwie im US-iTunes-Store nachgucken, wenn man mal einen Film gucken will. Ja, The Losers ist von Sylvan White. Der hat einen von diesen ganzen Ich weiß, was du irgendwann mal getan hast, Filmen gemacht, irgendwie den späteren. Ansonsten nichts Besonderes gemacht. Produziert hat unter anderem Joel Silver. Es ist auch ein Film aus dem Comic-Genre. Die Vorlage. Das ist jetzt toll, ja. Ja. Ich habe ein neues Steckenpferd. Also die Vorlage, den Comic ist bei DC Comics erschienen und jetzt wird's interessant, ein Drehbuch aus dieser Vorlage gemacht hat Peter Berg. Wir nennen ihn intern Mr. Schiffe versenken. Ja, das ist also der Regisseur von diesem tollen Projekt. Aber das soll alles mal noch kein Hinderungsgrund sein. Darsteller sind ganz nett, unter anderem Zoe Saldana, die war jetzt bei Avatar dabei, die war auch bei Star Trek dabei, hat auch mitgespielt bei 8 Blickwinkel, hieß er auf Deutsch, der Film mit Matthew Fox unter anderem. Dann spielt die Hauptrolle im Prinzip, den Chef von dieser Truppe, The Losers, spielt Jeffrey Dean Morgan. Das ist schon mal ganz nett. Außerdem ganz interessant gewesen, unter dem Aspekt, dass es der künftige Captain America sein wird, war Chris Evans. Der spielt übrigens auch einen der Ex-Freunde in dem Scott Pilgrim-Film. Ansonsten eher unbekanntere Darsteller. Aber insgesamt alle ganz solide, ist ein nettes Team aus eben so ja, eine Einheit der CIA, die sich so nennen. Wie gesagt, mit Jeffrey Dean Morgan als dem Chef, der hat dann auch beim Dreh so seine Rolle wirklich extrem ernst genommen als Chef. Der war jeden Tag am Set, auch wenn er überhaupt keine Szenen zu schießen hatte. Ja. Und das Problem von dieser Truppe ist, die werden verraten. Die werden von ihren eigenen Kollegen angegriffen. Und tja, dann denken eben diese Kollegen, oh okay, die sind jetzt tot, haben wir geschafft. Aber die sind halt gar nicht tot. Und dann machen sie sich natürlich auf die Jagd nach den Verrätern und wollen erstmal rausfinden, warum sie überhaupt verraten worden sind. Sind dann quasi ja, undercover und missing in action und haben es dann schon mal erstmal schwierig, überhaupt in die Staaten zurückzukommen, um anzufangen, nach den Leuten zu suchen. Und. Zur Story gibt es eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, weil das entwickelt sich kaum überraschend. Die Story ist mehr ein loses Gerüst für viele Action-Szenen, ist aber nicht so schwach, dass sie den Film wirklich richtig stören würde, finde ich. Die Action-Szenen sind insgesamt sehr nett. Es ist kein düsterer Film. Es ist ein eher lustig gehaltener Film, auch wenn er ernste Elemente hat und irgendwie die Charaktere tatsächlich teilweise zumindest ein bisschen Tiefgang kriegen. Wirklich teilweise und ein bisschen. Aber es ist nicht so ganz platt.
Nicht zu tief.
Bitte?
Ja. Also das klingt doch alles sehr, naja, als wenn man sich so sehr auf der Oberfläche...
Ja, schon eher oberflächlich. Aber eben ja. Eine durchaus anguckbare Oberfläche, ja, mit schöner Action, wie man sich so einen Film im Prinzip vorstellt. Wie gesagt, es ist eine Comic-Verfilmung und das merkt man dem Film oft an. Ich finde, dass das gut geklappt hat, hier den Comic auf die Leinwand zu transportieren. Ich habe mir dann auch extra mal die Comic-Vorlage angeguckt. Also es gibt wohl wesentlich mehr Stories bei den Comics. Das sind bloß so die ersten 6 Bände, woraus man ungefähr dann hier diese Filmstory konstruiert hat. Und ja, also die haben sich da schon gut so an den Stil irgendwie gehalten. Viele Einstellungen, wo du dir denkst, ah ja, Comic. Du musst aber, finde ich zumindest, schon auch den Film unter diesem Gesichtspunkt ein bisschen nehmen können. Ja, also wenn du das zum Beispiel gar nicht weißt, könnte ich mir gut vorstellen, dass du manche Sachen irgendwie doof findest. Ich kann da dann schon ein bisschen mehr akzeptieren, wenn ich irgendwie erkenne, okay, das ist jetzt, weil es ein Comic ist und ist gut. Dieses Bild, was mir gerade gezeigt wird, könnte ich mir gut als so ein Comic-Strip-Bild vorstellen. Dann funktioniert sowas für mich ein bisschen anders, als wenn das jetzt ein reiner 0815-Action-Film ist. Ja. Ich weiß, Henning, du bist da noch ein bisschen kompromissloser, ne? Also das akzeptierst du dann auch noch nicht gleich. Aber, naja.
Nee, das generell sowieso ablehnt.
Ja, natürlich. Es sind keine Schriftzüge zu sehen. Keine Sorge.
Ach, das ist das.
Nee, also er ist nett, er hat wirklich viele, viele lustige Momente, muss ich sagen. Ich habe mir extra nochmal den Trailer vorhin angeguckt und habe schon echt viel lachen müssen. Und da sind auch, es ist nicht alles im Trailer verheizt und ist, ich fand ihn unterhaltsamer, als ich irgendwie befürchtet hatte. Mehr ist es nicht. Also es ist kein Highlight, es ist was, was man irgendwie mal so ein bisschen gucken kann und nicht richtig schlecht draufkommt dadurch und man kann eben mal ein bisschen lachen und es knallt. Das geht so in die Richtung von Kopf aus Film, mit der ich ganz gut klarkomme. Ja.
Aber ein guter Kopf aus Film.
Ja, vernünftig. Nicht schlecht, ja. Also ich will ihn wirklich nicht zu viel loben, er ist schon auch echt irgendwie abstrus und ein bisschen arg knallig stellenweise, aber die Darsteller machen ihren Job gut, also das reißt einiges raus. Es gibt schon wirklich so totale Kitsch-Momente irgendwie, eben als sie dann gerade, dann ist dieser Hubschrauber vor ihnen abgestürzt, mit dem sie hätten wegfliegen sollen und sie merken also, oh Moment mal, da wollte jemand unseren Hubschrauber explodieren lassen. Und stehen dann da vor diesem Wrack und gucken alle ganz grimmig, oh, jetzt sind wir the losers und finden jetzt dann raus, wer es uns antun wollte und werden uns rächen und werfen dann so ganz cool ihre ganzen Tags ihrer Einheit in dieses Feuer rein, total markig und super klischeehaft, ja. Aber es funktioniert irgendwie mit den Leuten, ja. Also das klappt von der Chemie her ganz gut und das macht viel aus in dem Film. Ohne die Leute wäre der sehr viel schlechter auch, ja. Aber ich behaupte, kann man doch mal angucken und mehr möchte ich auch schon gar nicht mehr dazu sagen. Das war The Losers. Jetzt haben wir noch einen am Schluss, nämlich
Ghostwriter.
The Ghostwriter.
Haben wir alle gesehen?
Haben wir alle gesehen, das ist auch mal was, ja.
Und wer darf jetzt vorlesen, den Inhalt?
Immer ich. Der fragt. Du hast so eine tolle Stimme, Henning, weißt du doch.
Ja, das höre ich so oft. Also, ja, Ghostwriter, der, ja, man kann eigentlich sagen, der aktuelle Film von Roman Polanski.
Ja.
Der auf dem Roman Ghost von Robert Harris basiert. Und ja, worum geht's? Es geht um Adam Lang, der von Pierce Brosnan gespielt wird und der den ehemaligen britischen Premierminister darstellen soll. Also man merkt relativ schnell, dass es sich hierbei um Tony Blair handelt, im weitesten Sinne.
Ja.
Also das ist schon
kann man so sagen.
Ja. Nicht so versteckt. Ja, und dieser benötigt einen Ghostwriter. Der wird gespielt von Ewan McGregor, weil er will seine, was waren das?
Memoiren
verfassen und sein vorheriger Ghostwriter ist ums Leben gekommen. Man sagt Selbstmord, irgendwie mit Alkohol sich ins Meer geworfen oder sowas. Und naja, das, also Selbstmord so in Anführungsstrichen, also es ist schon am Anfang gleich so ein bisschen merkwürdig.
Geht schon seltsam los, ja.
Ja.
Das ist sehr absurd, die Szene.
Aber ich habe das gar nicht so am Anfang mitbekommen, weil er liegt ja ungefähr direkt nach 5 Sekunden am Strand oder sowas.
Ja, genau.
Und man denkt so, liegt er da jetzt? Liegt da jetzt einer? Was ist jetzt los?
Ja, aber genau, das fand ich schon eine seltsame Stimmung sofort am Anfang. Ja.
Wird dann ja aber auch relativ schnell so geklärt. Ja. Also zumindest, dass er dann tot war und so. Gut. Ja, Adam Lang hat leichte Schwierigkeiten, weil die Entscheidung von ihm rund um den Irakkrieg ja nicht überall so gut ankam und er sich jetzt und ihm jetzt eine Klage vom Internationalen Strafgerichtshof
droht.
Genau. Und er hat sich jetzt versteckt in seinem Haus in den USA auf der Insel Martha's
Vineyard,
okay. was ja auf Sylt gedreht wurde, was ja irgendwie hier ganz toll berichtet wurde.
Der ganze Film ist ja in Deutschland entstanden.
Ja, und ich war ja echt schon oft und auch lange auf Sylt, aber ich habe es überhaupt nicht so erkannt. Also,
sie haben es schon gut geschminkt, in Anführungsstrichen.
Das sieht so mit allen Autos und allen Häusern und Schildern und so, das sieht echt alles total nach US-Kram aus und hat nichts mit dem Sylt zu tun, wie ich es kenne. Aber gut, das nur am Rande. Er ist eben auf diesem Haus, der Ghostwriter kommt eben auch zu diesem Haus und soll eben in diesem Haus die Memoiren fertigstellen. Er hat dazu 4 Wochen Zeit.
Und es gibt ja eben dieses Manuskript, das Adam Lang selber geschrieben hat, was total unbenutzbar ist, weil der halt nicht schreiben kann, aber das sind halt die Infos drin. Ja. Und er muss in dieses Haus von Adam Lang kommen, weil dieses Dokument eben dieses Haus gar nicht verlassen darf, weil die USA betrachten das als Gefahr für die nationale Sicherheit, das Dokument. Auch ganz, ganz interessant dann. Dass, also er muss in diesem Haus schreiben und sucht sich dann so ein Hotel in so einem kleinen Kaff ums Eck, arbeitet unter erschwerten Bedingungen.
Genau, und generell spielt das eben in diesem Haus oder ist das Haus sozusagen der Aufenthaltsort von Lang und seiner Gefolgschaft, weil die USA eben den Strafgerichtshof nicht anerkennen und deshalb eine Auslieferung nach England so unterbunden werden kann oder verhindert werden kann. Ja, der Ghostwriter, der eigentlich keinen Namen hat, oder?
Also nee, der hat im ganzen Film keinen Namen.
Der heißt immer Credits nur Ghost.
Als The Ghost aufgeführt.
Ja. Und er stößt eben bei seiner Recherche so nach und nach auf Ungereimtheiten in Langs Leben und entdeckt Hinweise und findet dann noch Unterlagen von seinem Vorgänger. Und das ist alles sehr mysteriös. Mhm. Und man entdeckt oder man vermutet schon, dass da eventuell auch mehr hinterstecken könnte.
Ja.
Ja, und im Prinzip wandelt es sich dann so ein wenig und der Ghost sieht sich selber in Gefahr, also was so die logische Konsequenz der Handlung irgendwie auch ist.
Natürlich.
Und das, glaube ich, reicht dann auch als Zusammenfassung.
Ja, also oder? In diesem Haus, ja. Das ist eben immer relativ beklemmende Stimmung, weil sie da im Prinzip ja doch irgendwie im Knast sitzen in gewisser Weise in diesem Haus. Er kann sich natürlich auch einigermaßen frei dann bewegen und das auch verlassen, solange er in den USA bleibt. Aber es ist schon, man merkt schon, dass sich alle ein bisschen eingekerkert fühlen. In dem Haus sind auch seine Ehefrau, also die Ehefrau von Adam Lang, und seine Assistentin, was immer für Konflikt sorgt, weil seine Ehefrau vermutet, / weiß, dass er mit der eine Affäre hat. Und das ist dann auch nicht ganz unproblematisch. Das Haus an sich ist ja schon geil, ne?
Ist ganz hübsch. Auch so die Lage. Also so Insel, Strand, großes Haus.
Da habe ich schlechte Nachrichten für euch. Das Haus gibt's gar nicht. Es ist alles nur ein Studio. Und auch eben diese Aussicht und so, alles Greenscreen. Es gibt tatsächlich so gut wie nichts an diesem Haus, was irgendwie echt ist.
Aber war trotzdem hübsch oder könnte hübsch sein.
Es ist echt hübsch, ja. Man wird uns ja schnell einig, dass das Haus echt geil ist. Dieser Holzbadewanne und so,
war schon,
hat dir schon was. Ach ja, na gut. Wie fandet ihr denn den Film? So einfach mal so ein grobes Urteil.
Ich weiß gar nicht. Also, er war auf jeden Fall nicht schlecht, also weit, weit entfernt von schlecht. Mhm. Aber ich fand manches ein bisschen vorhersehbar. Manches wirkte doch arg konstruiert. Und teilweise ist nicht so wirklich Spannung aufgekommen. Also es hat für mich irgendwie nicht immer funktioniert. Häufig war schon das ganz gut mit dieser beklemmenden Atmosphäre und so eine gewisse Ratlosigkeit, die man dann da so als Zuschauer irgendwie, die irgendwie einem auch nicht genommen wird, sondern es findet halt in dem Sinne keine Erklärung statt und man rätselt immer so ein bisschen mit, aber es hat eben nicht immer funktioniert. Also, ich weiß nicht, aber insgesamt, also auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Aber ich hätte fast noch gedacht, dass ich ihn noch spannender und noch besser finde irgendwie.
Also, ich muss sagen, dass ich den eigentlich von vorne bis hinten ziemlich gut fand. Mir hat da eigentlich schon die beklemmende Stimmung gereicht. Irgendwie für mich trägt die den ganzen Film schon irgendwie ausreichend. Allerdings finde ich auch, dass Pierce Brosnan und der Ewan McGregor das sehr gut gespielt haben.
Ja.
Doch, also die beiden Rollen passten wunderbar. Also sowohl eben den Politiker eben, Adam Lang, also der also wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? So arrogant ein bisschen und so.
Großkotzig.
Das ist schon echt gut gespielt und ziemlich glaubwürdig. Und ja, dann ist es ja auch so, dass er selbst so ein bisschen...
Das ist übertrieben. Das ist echt irgendwie einfach...
Ja, also auf der einen Seite mimt er halt immer so die Netten, aber dann telefoniert er irgendwie doch einmal und rastet dabei völlig aus und so. Also das ist schon so ein, naja, merkwürdiger Charakter. Das merkt man sofort und das macht Pierce Brosnan eigentlich echt gut. Also... Mhm. Und genauso eben, ja, der Ghostwriter, der ja auch so ein bisschen verstört ist die ganze Zeit, der eigentlich gar nicht hin wollte, aber wo dann doch das Geld so ein bisschen lockte oder auch so die Karrieremöglichkeiten und sowas, aber der sich trotzdem irgendwie permanent unwohl fühlt. Also das haut schon gut hin, doch? Jo.
Tja,
ja. Und deine Meinung, du? Völlig begeistert?
Meine Meinung? Nee, nicht völlig begeistert. ich stimme tendenziell Sebastian schon zu, also ich finde es sehr schön, dass es tatsächlich auch heute nochmal so Filme gibt, die den ganzen Film über einfach ruhig und bedrückend sind und sich nichts nicht aus ihrer Stimmung reißen lassen und dich auch nicht aus der Stimmung reißen. Das ist schon alles gut. Mich hat im Prinzip eigentlich nur das Ende gestört. Ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wie ich es anders gemacht hätte, aber... ich kann es nicht genau sagen, aber ich war nicht so wirklich zufrieden dann ganz am Schluss vom Film, als er aus war ich nicht wirklich befriedigt.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so, dass die Intention des Films...
Ja, eben. Es passt natürlich so, wenn du dir überlegst, was der Film bezwecken will, was er dir für eine Geschichte erzählt, passt es perfekt, das Ende. Also... auch unter dem Aspekt, mein insgesamt Fazit auf jeden Fall ein mehr als nur guter Film, sehr guter Film, hätte irgendwie noch perfekter sein können, wenn, ich weiß nicht genau was, ist schwierig. Es sind halt echt, also Ewan McGregor ist echt einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller und allein deshalb gibt es einen großen Bonus. Pierce Brosnan mag ich schon auch gern und ist hier außergewöhnlich gut, fand ich. Und tendenziell spitze alles während dem ganzen Film, hat mich auch nicht gestört, dass es immer so ruhig blieb, aber ganz am Schluss war mir irgendwie der Spannungsbogen ein bisschen zu lasch.
Ja, also das ist ja auch das, was ich so im weitesten Sinne irgendwie kritisieren würde, dass das so ein bisschen...
Es wird immer nur quasi drauf hingearbeitet, ist alles okay, aber es ist wirklich fast so, als würde es dann einfach mittendrin einen Cut geben. Natürlich ist so eine kleine Spitze, aber die war mir ein bisschen zu klein.
Ja, und was man vielleicht auch noch kritisieren könnte, ist so dieses Ende, was ja wirklich relativ abrupt kommt. Und ich finde, man hat da so ein bisschen den Eindruck, dass es eben so, jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Also jetzt muss man das mal irgendwie so ein bisschen, jetzt haben wir ganz lange Rätsel aufgebaut und die Atmosphäre stimmt und alles und jetzt muss es mal irgendwie geklärt werden. Und dann geht's ja auf einmal doch relativ schnell.
Das stimmt, ja genau, stimmt. Das hat sich nicht so ganz richtig angefühlt, das Verhältnis.
Und das ist eben schon ein ziemlicher Kontrast zu dem, was vorher passiert ist und eben zu der Stimmung, die vorher aufgebaut ist. Und eben Kontrast kann ja auch gut sein, aber ich finde in dem Fall war es eher unpassend.
Ja.
Aber
es ist genauso, wie du sagst, aber das tut insgesamt dem Film nicht wirklich
gut. Nein, also der Film ist insgesamt schon gut.
Ja, hebt sich insgesamt auf jeden Fall vom Durchschnitt ab. Was ich ganz interessant finde, basiert ja eben auf einem Buch und da gibt es schon auch ganz erhebliche Unterschiede. Zum Beispiel hat im Film der Charakter von Ewan McGregor eine Freundin und auch an der Baustelle irgendwie noch Probleme. Das ist ja im Film überhaupt nicht drin. Ja. Und vermutlich, ja, könnten wir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen dran gescheitert sind, das Buch gut zu kürzen irgendwie, dass das so ein bisschen für diese Problematik, die wir jetzt erläutert haben, verantwortlich ist. Aber, naja, was ich ganz interessant eigentlich fand, es waren zwei andere Leute für die Rolle von Ewan McGregor vorgesehen zunächst, und zwar einerseits Nicolas Cage, und warum der es nicht wurde, weiß ich nicht. Ich glaube, das war wieder so eine Terminkonfliktgeschichte. Finde ich aber in dem Fall gut. Ich mag ja zwar Nicolas Cage schon.
Aber nicht als ruhiger, so ein bisschen verstörter Charakter, der sich da unsicher fühlt, kann ich mir schwer vorstellen.
Ja. Besser vorstellen könnte ich mir Hugh Grant, aber dann wäre der Film ein anderer geworden.
Ja, eben.
Also
ja, ist eher schon so ein schleimiger Typ. Ja, nee, also das passt schon. Also
ja. Gut. Tja, der Film war ja auch generell problembehaftet, was die Produktion angeht, weil der Polanski verhaftet worden ist und so weiter und so fort. Die Geschichte, denke ich mal, kennt sowieso jeder, aber ich finde es schon auch irgendwie interessant, wie das mit der Produktion dann weiterging. Er hat den im Endeffekt aus dem Hausarrest heraus zu Ende geschnitten, in der finalen Phase der Post-Production, und ihm sind dann quasi immer DVDs geschickt worden, so mit der aktuellen Version, und dann hat er, ja, nee, hier so und da so, und dann, ja, dann haben sie das gemacht und dann wieder geschickt. Also, ist auch ganz, ganz lustig, wie das funktioniert hat dann.
Klingt aufwendig, ja.
Klingt aufwendig, ja. Das ist fast so aufwendig wie so ein Podcast, Mann. Gut, das mit dem Haus habe ich schon angemerkt, und die mit Abstand großartigste Trivia-Information seit doch längerer Zeit, finde ich ja, dass der Mensch, der für die Credits verantwortlich war, der hat vergessen, als er die getippt hat, dass er da Punkte setzt. Und das klingt erstmal sehr unspektakulär, aber das hat dafür gesorgt, dass jetzt in diesen Credits die Leute so, ja, Titelbezeichnungen wie Ass-Designer oder Ass-Painter und sowas gekriegt haben, weil sie Assistant halt abkürzen. Das finde ich super. Der Arsch-Designer. Toll. Man muss da mal drauf achten, falls ihr den noch guckt. Ja. Ah, so einfach kann man uns glücklich machen. Ne? Okay, also, so viel zum Ghostwriter. Insgesamt von uns allen definitiv eine Empfehlung.
Ja.
Wir haben damit unser Programm für heute so gut wie durch. Wir haben nämlich keine Serien. Wir haben auch kein Eigenfeedback, oder? Habt ihr was? Nee.
Nope, glaub nicht.
Nichts hier juckt. Okay, wir haben auch kein nennenswertes Feedback diesmal. Und damit kommen wir ja schon zum wichtigsten Punkt der Woche, nämlich Watch This of the Week. Und der Sebastian ist dran.
Genau, und ich nehme gerade mal Leon der Profi.
Wie passend. Ein französischer guter Film.
Ja, da geht's um einen Profikiller, der, ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie, ach genau.
Genau. Er wohnt nebendran.
Genau, er wohnt neben der Familie, und irgendwie kommen die Eltern der Familie ums Leben. Und
ja, die werden von korrupten Cops hingemetzelt quasi. Aha.
Und auf jeden Fall das kleine Mädchen, gespielt von Natalie Portman, bleibt übrig. Und weil eben der Leon der einzige ist, den sie kennt, glaube ich.
Ja, so vom Sehen irgendwie. So, oder den geht gerade bei sich rein oder sowas.
Ja, genau. Oder schützt er sie dann nicht sogar? Oder will sie?
Nee. Sie klopft und steht da und muss warten und hofft, dass er aufmacht. Hm. Und er steht so am Türspion und, oh Gott, was mache ich denn jetzt, verdammt.
Okay, also, auf jeden Fall kommen die sich dann halt so irgendwie näher. Der Leon, der will halt eigentlich sein Einzelgängerleben weiterleben. Und bringt es aber dann irgendwie doch nicht übers Herz, die Kleine so richtig loszuwerden. Und ja, irgendwann fängt sie dann halt an, auch will quasi mitmachen bei seinem Job, da Profikiller und so. Und das passt ihm dann am Anfang gar nicht, und ja, aber irgendwie arrangieren sie sich dann, und auf jeden Fall ist es ganz große Klasse.
Absolut, ja, eine der interessantesten und sehenswertesten Freundschaften der Filmlandschaft, ja.
Ja. Und ganz toll ist auch Jean Reno, der den Leon spielt.
Absolut. Ja. Auch ein wirklich extrem hervorhebenswerter Schauspieler.
Hm. Wobei der ja in letzter Zeit irgendwie leider nicht mehr so
oft also irgendwie in, zu sehen in dritter Reihe bei diesem komischen hier Geldtransporter-Film und sowas. Das war.
Ja, der wollte halt auch mal nach Hollywood.
Ja. Nein, aber trotzdem.
Es gibt ja sogar einen Film mit ihm und Vincent Cassel, ne? Kennt ihr den?
Hm.
Weiß nicht, vielleicht. Die
Purpurnen in Flüsse.
Ach so, klar. Das wollte ich gerade sagen.
Teil 1 war gut, Teil 2 war komisch.
Ja, aber die waren schon beide gut, glaube ich.
Aber ist so besser.
Die hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ich wusste nur nicht mehr, dass da der auch mitspielt. Aber jetzt.
Ich glaube, bei meinem ersten kann das sein. Das ist auch schon lange her.
Ja.
Nee, aber also Leon auf jeden Fall, super, super Film. Auch die anderen zwei, aber jetzt die Purpurinflüsse sehenswert. Und eben alles französische Filme, ne?
Ja.
Jo. Der Luc Besson, der kann schon was. Die Taxi-Filme sind auch lustig.
Ja,
aber auch, die werden auch immer schlechter.
Die Transporter-Filme sind dann nicht mehr gut geworden in letzter Zeit.
Okay, na gut, also dann guckt euch mal Leon der Profi an, falls ihr es noch nicht getan habt. Sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, dann haben wir es schon mal wieder erledigt für diese Woche. Und jo. Ich hoffe, ihr schaut nicht zu viel Schrott und Doku-Soaps. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Ich freue mich und bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Okay. So, Test.
Bla, bla, bla.
Blö.
Ist auch gut. Ich klopfe gegen das Gitter. Hat krasse Auswirkungen.
Boah, ja, stimmt. Krass.
Naja, egal.
Siehst du sofort. Ich könnte jedes Mal, wenn ein neues Kapitel ist, einmal an das Gitter klopfen.
Dong, dong.
Dann sehe ich es nachher schnell. Hat irgendjemand Geschirr zu Hause eigentlich? Das hast du auch nicht mitgekriegt, Henning, ne? Das war bei den Inception-Kommentaren. Anscheinend hört man in der Inception-Folge im Hintergrund Geschirr klirren oder so.
Okay.
Und wir wissen aber beide nicht, wo das herkommen soll, weil bei uns war bei beiden kein Geschirr im Spiel.
Naja,
tja. Creepy. Okay. War ganz interessant damals, als ich diese... Also ich habe ja eine Weile lang auch meine ganzen DVDs zu Hause kopiert, also gerippt fürs iTunes. Habe ich mir gedacht, boah geil, du hast alles im iTunes, voll toll. Mhm. Und natürlich alles auf Englisch. Und das war aber auch eh noch so zu einer Zeit, wo ich echt auch mal voll anstrengend jetzt den ganzen Film auf Englisch so. Und, aber war ja cool und dann auch alles auf Englisch. Und dann bin ich irgendwann in unserer DVD-Sammlung zu Hause eben zu diesen purpurnen Flüssen-DVDs gekommen und wollte so meine gewohnte hier klicken, da Englisch auswählen und dann gab es keine Englisch-Auswahl. Und dann ist mir so, oh Moment mal, verdammt, was machst du
denn jetzt? Dann hast du ihn auf Französisch geguckt.
Dann bin ich in so ein richtig schlimmes Dilemma gekommen, weil ich echt nicht wusste, was machst du da jetzt? Ich arbeite ja gern so mit internen Regelwerken, ja, und dann hatte ich auf einmal keine Regeln mehr. Das war nicht schön. Nee, ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe. Ich glaube, ich habe dann aufgehört zu rippen.
Echt? Erstes Ding, wo nicht
ja, aber ich finde das tatsächlich auch heute noch eine ganz interessante Frage. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das so handhaben soll. Zum Beispiel will ich ja jetzt dann mal Oldboy gucken oder eben auch diesen Let the Right One In. Und die sind beide nicht Originalton Englisch. Und ich weiß echt nicht, was ich mache.
Ja, aber die hier Schweden-Dinger sind ja auch nicht Englisch. Also die sind ja
die habe ich auch noch gar nicht geguckt.
Schwedisch.
Und ja, also
Schwedisch ist halt schon schwierig.
Ja, das glaube ich schon. Japanisch wahrscheinlich auch.
Ja,
Französisch, aber wenn du kein Französisch kannst, auch. Ich hatte nie Französisch in der Schule.
Ich auch nicht.
Und also das ist alles. Ich spiele echt mit dem Gedanken, sie mit Untertiteln in der Originalsprache zu gucken.
Ja, aber ist auch völlig sinnlos, wenn du davon nichts verstehst.
Ja. Mal gucken.
Nee, also, ja.
Aber wenn ich es nicht in Originalsprache gucke, gucke ich dann die deutsche oder die englische Synchronisation. Ach,
dann guckst du es gar nicht, aus Protest.
Genau, ich gucke nur englische Filme. Total der Filmfan, der guckt nur Hollywood. Ich finde es ja toll, dass die Technik mitgespielt hat.
Ja, nicht zu früh loben.
Ja, nee, aber die paar Minuten hält er jetzt schon noch durch hier.
Ich weiß nicht, ich habe meine Spur ja nicht getestet. Fällt es ja auch alles kaputt.
Solange du
und gleich hast, wieder schön dieses hier tak im Hintergrund oder sowas.
Oh ja, toll. Geschirr klappern.
Ja, apropos Geschirr. Ich darf jetzt abwaschen. Geil.
Ha, sehr gut. Und wann musst du morgen raus, Sebastian?
Ich muss um 9 Uhr rum dort sein. Das heißt, allerspätestens um 8 Uhr aufstehen.
Ah, das ist ja sehr machbar. Da habe ich schon ekelhaft die Jobs gehabt.
Aber ich hab vor, früher aufzustehen, damit ich auch früher Schluss machen kann.
Ja, klar, das ist.
Naja, das habe ich mir auch mal gedacht.
Ja,
ging, glaube ich, die ersten 3 Tage gut und dann war es auch egal. Naja. Ich habe jetzt Heavy Rain, werde ich morgen angehen.
Scheiß Dreck. Schade, dass Heavy Rain kein Multiplayer hat, sonst könnten wir ja zocken. Wäre total spannend und nervenaufreibend.
Schön, kann man dabei skypen. So drückst du jetzt auch X, ja, ich auch.
Oh ja,
so. Ja, fragst du ihn oder gehst du einfach jetzt schon raus? Oder? Wie lange hast du gespielt?
Ja, der erste Durchgang, glaube ich, so 10 Stunden.
Okay.
Ja, so 8 Uhr abends angefangen und bin dann in der Früh ins Bett.
Ja.
Cool. Aber wirklich so um 6 oder 7 ins Bett.
Ja, ja.
Und dann schon nochmal locker so lang, um alle anderen Möglichkeiten irgendwie mal erlebt zu haben.
Hm. Ja, ich bin
was
mal ja gespannt.
Was ist, was du sicher nicht machen wirst, wie ich dich kenne.
Ich werde es wahrscheinlich einmal spielen.
Die Tage ja, ich irgendwie. Bin mal gespannt, ob, also falls dich die Steuerung auch so nervt wie mich, würde ich dir auch zutrauen, dass du schon vorher aufhörst, aber mal gucken.
Ja, mal schauen.
Und du bist noch bei StarCraft dabei?
Nee, StarCraft habe ich durch.
Ah ja, ach stimmt, ich habe gelesen, dass die haben es ja aufgeteilt, ja. Ne? Habe ich gelesen dann.
Hm.
Den Singleplayer-Teil irgendwie auf 3 Teile oder ja. Sowas.
Aber mit diesem Gast auf dem Demo-Account, das ist schon ziemlich beknackt.
Ja, ich meine, es ist ja so schon anscheinend so, dass du es, selbst wenn du wirklich nur die 7 Stunden hast, auch durchspielen könntest.
Ja, wobei das Interessanteste, finde ich immer bei sowas, ist dann natürlich halt hier so, wie heißt das, Geplänkel oder was, also dass du eben einfach
Skirmish,
so irgendwelche Schlachten schlägst, online oder was weiß ich. Also.
Ja, aber das muss ich sagen, reizt mich halt gar nicht, weil das ist genauso wie irgendwie Counter-Strike spielen oder so. Ich bin wirklich ein passionierter Zocker, aber online, die sind einfach alle so krank. Das macht keinen Spaß. Das macht mir Spaß mit Freunden, ja, wenn wir uns verabreden oder so, gerne. Ja. Aber so mit random Leuten
spielen. Nee, aber das aber sowas jetzt halt irgendwie gezielt irgendwie zu zweit,
ja,
zu
dritt,
zu viert online oder LAN oder irgendwie sowas. Also habe ich auch klar. Ewig nicht mehr gemacht. Aber
super,
dann machen solche
Spiele schon. Age of Empires 2.
Oh, ja, richtig geil.
Also bei uns war ja gerade StarCraft früher, oder was heißt früher, vor 3, 4, 5 Jahren haben wir halt hier zu 9 StarCraft gespielt und jetzt StarCraft 2 haben auch 6 Leute bisher gekauft und darum ist halt bei uns StarCraft das Spiel der Wahl.
Okay.
Und dann zockt ihr online zusammen oder was?
Ja.
Also das, Naja, aber das ist, glaube ich, schon cool, wenn du dich dann da irgendwie verabredest und dann mit ein paar Leuten irgendwie das daddelst. Also es hat schon was.
Ja, vor allem,
Vor allem jetzt
ist es cool, weil damals, als wir das alte gespielt haben, da haben wir ja alle noch so hier in der Gegend gewohnt. Und jetzt wohnen alle irgendwo anders. Mhm. Und aber durch dieses Spiel kommt man dann trotzdem irgendwie noch so ein bisschen zusammen. Das ist cool. Also es ist jetzt nicht so, dass ohne das Spiel der Kontakt komplett abbrechen würde, aber so hat man halt irgendwie häufiger was man zusammen unternimmt quasi.
Ja, gibt halt irgendwie konkreten Grund.
Ja, und man kann es halt auch kurz mal abends machen, egal ob man 300 Kilometer auseinander ist.
Ja, klar.
Ist schon nett. Wir müssen auch mal, Henning, wir müssen noch Burnout, müssten wir noch mal das machen, was wir schon mal gemacht haben.
Ja, können wir gerne die Tage mal angehen.